könnten es ein bisschen flapsig sagen, wie man es macht, ist falsch. Oder wir könnten auch andersrum sagen, wie man es macht, ist es richtig. Ich darf nur nicht naiv sein. Ich muss in Rechnung stellen, dass Macht mich verändert. Ich muss genauso in Rechnung stellen, dass Ohnmacht mich verändert. Also ich muss so oder so reflektiert mit meiner Rolle umgehen. Und die spannende Frage ist, welche Prüfinstanzen oder welche kritischen Begleitinstanzen schaffe ich mir selbst, damit diese Machtposition mich nicht zu so einer Art lemurenartiges Geschöpf wie im Herrn der Ringe macht, weil ich die ganze Zeit diesen blöden Ring getragen habe.
Herr Dr. Modler, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SNP Leader Talks.
Hallo, Herr Michailov.
Sie haben zuletzt einen, ich vermute, den nächsten Bestseller geschrieben zu Thema Macht. Seitdem Trump im Amt ist, ist das, glaube ich, das eines der meistbenutzten Begriffe in Deutschland. War das der Anlass für Ihr Buch?
Eigentlich nicht. Ich arbeite ja hauptsächlich als Coach für Führungskräfte. Und mir ist in den letzten 5-6 Jahren immer mehr aufgefallen, wie groß das Problem wird, dass Leute in Führungspositionen gelandet sind. Wir lassen außen vor, wie kompetent sie da hingekommen sind. Aber nun sind sie mal in Führungspositionen und haben objektiv Macht, können Einfluss ausüben. Und zwar eine ganze Menge Einfluss aufüben und haben trotzdem ein Problem, diese Macht tatsächlich einzusetzen. Und insofern hat es vielleicht dann doch wieder mit Trump zu tun, nur nicht als Anlass, sondern sozusagen als lautstarker Kommentar. Weil jemand wie Trump, der so offensichtlich seine Macht missbraucht, den Eindruck verstärkt, dass Macht und Machtmissbrauch dasselbe sind, was ich für einen ganz folgenschweren Irrtum halte.
Mhm. Der Begriff Macht etymologisch kommt eigentlich aus einem sehr schönen Wort raus. Ja? Wenn man das als Vermögen mit auffasst, da gibt es ja zwei Begriffe inne, können und mögen. Und viele verwechseln, dass wenn man Macht hat, dass man dann nicht gemocht wird, obwohl Macht eher die Wirksamkeit bedeutet. Ja?
Naja, auch diese Etymologie mögen hat ja mit unserem, das ist ein sehr, sehr altes Wort, diese Etymologie mögen, hat ja mit unserem Mögen im Sinn von Sympathie gar nichts zu tun, sondern mit dem Wort Vermögen. Also jemand, der Macht ausübt, hat mit einer Potenzialsituation zu tun. Er versucht, eine Potenzialsituation zu organisieren. Er folgt in der Regel Interessen oder Regeln. Aber das dann real einflussreich zu machen, das ist Machtausübung.
Gegen den Widerstand oder ohne Widerstand?
Wenn es sein muss, auch gegen Widerstand. Natürlich ist es viel einfacher, wenn ich das handwerklich ein bisschen geschickt mache, sodass es gar nicht groß auffällt, dass ich meine Macht ausübe. Aber das eigentliche Problem finde ich inzwischen unter Führungskräften gar nicht, dass sie Macht ausüben, sondern das Problem ist inzwischen, dass sie ihre Macht gar nicht ausüben wollen. Also ich sage Ihnen mal ein kleines Beispiel, was mir immer wieder begegnet. Eine Meeting-Situation und da ist dann jemand die Moderatorin oder der Moderator. Und nun ist es nun leider die traurige Wirklichkeit, nicht nur in deutschen Firmen, sondern weltweit in Unternehmen, dass ein großer Teil der Meetings unproduktiv läuft, langweilig, womöglich sogar komplett überflüssig ist. Und woran liegt es eigentlich, dass so viele Meetings so wenig produktiv sind? Und ich bin mir ganz sicher, es liegt an der Person, der oder die dieses Meeting leitet. Das heißt, es geht hier darum, dass jemand eine Rolle hat und diese Rolle auch machtvoll ausübt. Und was heißt machtvolles Ausüben der Moderationsrolle in so einem Meeting? Das hat verschiedene Seiten. Es hat zum Beispiel die Seite, dass man darauf achtet, dass alle ein Rederecht haben, dass alle was sagen dürfen, dass nicht 5 Leute drin sitzen, die kompetent sind, aber sehr schweigsam und von den Lauteren, die nicht kompetent sind, niedergemacht werden. Das darf eine Moderatorin oder ein Moderator nicht hinnehmen. Er muss die Schweigsamen reinholen und die den anderen über den Mund fahren, zur Rede, zur Ordnung rufen. Das heißt, die Moderatorin oder der Moderator verteidigt die produktive Ordnung in diesem Meeting. Es soll etwas herauskommen, es soll keine vergeudete Anwesenheitszeit sein. Und natürlich wird es nicht gehen, ohne dass ich den Leuten, die diese Gerechtigkeit im Meeting aus Absicht oder aus Blödheit stören, wird es nicht gehen, ohne dass ich meine Rolle als Moderator im Interesse der Gruppe gegen die einsetze. Also der Vielschwätzer, dem muss ich halt dann als Moderatorin oder als Moderator mal sagen, hör mal, du hast jetzt schon so viel geredet, jetzt kommt mal jemand anders dran. Und das findet der vielleicht nicht gut.
Herr Dr. Model, in dem Kontext ist es natürlich die Frage der Stille, der Introvertierte, der darauf hofft, dass jemand für ihn die Verantwortung übernimmt und ihn zum Wort melden lässt. Wo ist da die Differenz zwischen Ohnmacht und Macht und Eigenverantwortung für die eigene Präsenz?
Naja, zunächst mal muss ich wirklich verstehen, was da meine Rolle ist. Also wenn ich eine Führungsrolle habe und eine Moderatorin oder ein Moderator in so einem Meeting hat per se eine Führungsrolle, und jemand übt diese Führungsrolle aus, dann ist einer der wichtigsten Teile dieser Führungsrolle, dass ich die introvertierten Leute nicht zwinge, sondern einlade. Manchmal kann man sogar fast schon von einem Verführungsvorgang reden. Ich muss sie dazu bringen, dass die ihre Kompetenz in dieses Meeting einbringen können. Und das geht nicht, wenn die sich unter Zwang gesetzt fühlen oder wenn sie das Gefühl haben, niemand hört ihnen zu oder sie werden dauernd unterbrochen. Dann geht es eben nicht. Aber wer soll denn das jetzt machen? Wer soll das organisieren, diesen Raum der Freiheit? Wer soll den garantieren? Ja, und das ist leider die bittere Wirklichkeit vieler Meetings. Das organisiert sich nicht von allein. Also ich höre immer wieder, im Forschungskontext begegnet mir das immer wieder, da sitzen dann 10 Leute am Tisch und es gibt keine Moderation. Es sind alles erwachsene Leute, es sind alles kompetente Leute, aber es kommt nichts raus. Alle reden durcheinander, es ist unklar, wenn es ein Open-End-Meeting ist, niemand weiß genau, was soll in welcher Reihenfolge besprochen werden. Okay, und wenn dann da also jemand sich mal den Mut zusammennimmt und sagt, Leute, wollen wir uns nicht mal über Regeln unterhalten? Über unsere Kommunikationsregeln hier in diesem Meeting? Da kommt todsicher das Argument, das brauchen wir nicht, wir sind doch alle erwachsen. Und damit ist dieses ganze Meeting doomed. Das heißt, dieser Schritt, sich überhaupt mal eine Ordnung zu geben, der allein genügt nicht, sondern man muss dann schon auch sagen, gut, und wer ist jetzt dafür zuständig, diese Ordnung auch durchzusetzen und uns daran zu erinnern und im Zweifelsfall auch hinzunehmen, dass man für diese Rolle nicht gemocht wird. Und da sind wir mittendrin in der Frage, was passiert mit mir, wenn ich Macht ausübe?
Sie sprechen aber auch von einem Mythos der Beschlussmagie. Es reicht ja auch gar nicht aus, die Regeln zu definieren. Die müssen auch in Anführungszeichen durchgesetzt oder verankert werden.
Naja, also das ist eine Seuche. Das ist eine wirkliche Seuche. Also manchmal habe ich den Verdacht, dass es auch einen hohen Anteil typisch deutscher Kultur dabei gibt. Es gibt eine Menge Intellektuelle, die verwenden viel Energie darauf, sich über irgendetwas klar zu werden, irgendein schönes Gesetz, eine schöne Regulierung, irgendeine Ordnung sich auszudenken und dann wird die niedergeschrieben. Dann kommt die vielleicht auf die Homepage. Dann wird das so als Culture Message veröffentlicht. Und damit ist die Sache dann für sie erledigt. Und das halte ich für Beschlussmagie. Also mich erinnert das immer an so eine Art Harry Potter-Vorgang. Also jemand formuliert etwas und zack, ist es magisch in die Wirklichkeit umgesetzt. Aber so funktionieren Menschen nicht. So funktionieren Gruppen nicht. So funktionieren auch ganze Gesellschaften nicht. Es genügt überhaupt nicht, etwas, was mir einleuchtet oder was vielleicht irgendeiner Gruppe sogar einleuchtet, das aufgeschrieben zu haben und zu veröffentlichen und dann im Ernst zu glauben, jetzt funktioniert's. Die Regel ist, dann fängt die Arbeit überhaupt erst an.
Was ist die bessere Alternative, Herr Dr. Modler?
Naja, die bessere Alternative ist zu verstehen, dass so etwas ein zweiphasiger Vorgang ist. Der erste Vorgang ist, ich muss mir darüber im Klaren werden, welche Regeln können für uns passen. Ist ja auch in jeder Branche und in jeder Gesellschaft und in jeder Firmenkultur ein bisschen anders. Also erste Frage, welche Regeln würden überhaupt zu uns passen? Was ist adäquat für uns? Auch für die Kunden, ja, wie wollen wir arbeiten? Wen wollen wir haben, wer in diese Kultur passt? Okay, so, also erste Phase, wir überlegen uns, welche Kultur wollen wir haben und welchen Regeln gehorcht die? Dann können wir uns beglückwünschen, dass wir die Regeln haben. Und dann fängt die zweite Phase an. Und die zweite Phase ist nun mal so was Unangenehmes wie die reale Umsetzung. Weil erst in der realen Umsetzung wird sich zeigen, wie ernst das eigentlich gemeint war. Erst daran kann man lernen, wie mit so einer Regel umgegangen werden muss. Es kann ja sein, dass das Ergebnis ist, dass so viele Leute mit einem bestimmten Teil der Regel unzufrieden sind, dass es nicht durchzusetzen ist und die Regel modifiziert werden muss. Kann ja sein. Kann aber auch sein, dass es da einfach eine kleine Minderheit gibt, die grundsätzlich diese Regeln ablehnen. Und dann muss man sich schon überlegen, bist du hier am richtigen Platz? Musst du woanders hin? Musst du was anderes machen? Aber um diese Fragen darf man sich nicht rumdrücken. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Regel, die eine größere Gruppe aufgestellt hat, dann, wenn es praktisch umgesetzt wird, zu 100% von allen beteiligten Leuten jederzeit toll gefunden wird, die Wahrscheinlichkeit ist praktisch null.
Herr Dr. Modde, haben Sie sich in diesem Kontext mit dem Thema Unterschied zwischen Regeln und Prinzipien beschäftigt? Weil ich ein Riesenfreund von Prinzipien bin und deutlich weniger ein Freund von Regeln.
Naja, also ich bin ein sehr großer Freund von Prinzipien, aber ich habe selber oft die Erfahrung gemacht, dass die meisten von uns, wenn sie von Prinzipien reden, bereits ein unbewusstes Verständnis darüber haben, wie die Umsetzung sein könnte. Also wie das konkret aussehen kann in der jeweiligen Situation, in der ich dann bin. Und meine Erfahrung ist, meine Prinzipien, auch wenn ich die erklärt habe, das müssen noch lange nicht die Prinzipien von allen sein und von vielen anderen sein. Und deswegen bin ich ein bisschen zurückhaltend geworden mit den Prinzipien, weil es zu viele Prinzipien gibt, die sich wahnsinnig gut anhören, aber trotzdem nicht funktionieren.
Aber die funktionieren nicht, weil die Menschen die Verantwortung für die Umsetzung nicht übernehmen oder weil genau, die Prinzipien widersprüchlich sind?
Nein, weil genau an diesem Punkt die Verantwortung zu übernehmen und diese Prinzipien dann auch umzusetzen, daran scheitert's. Also theoretisch sind alle wahnsinnig einverstanden mit der Frage CO2-Reduktion. Finden alle unheimlich toll, super, klar. Ja, aber wenn's darum geht, was das bedeutet für mein Stadtviertel oder für mein Dorf und womöglich ich selber in meinem täglichen Konsum davon betroffen bin, dann wird es schon viel, viel schwieriger. Dann schwindet schlagartig die ganze Sympathie für dieses große, schöne Prinzip CO2-Reduktion. So ist es mit vielen anderen Firmenzielen auch. Deswegen bin ich inzwischen so weit, dass ich bei vielen Prinzipien, ich will mal ein bisschen gemein sein, bei vielen fromm geäußerten Prinzipien ein bisschen zurückhaltend geworden bin und lieber einen Schritt zurückgehe und frage, okay, also über die Prinzipien können wir noch mal reden, aber wie geht ihr denn täglich in eurem Gruppenalltag, wie geht ihr täglich damit um? Was macht ihr in euren Meetings? Wenn da ein Geschäftsführungsteam irgendwas entscheidet, okay, was ist denn das, was passiert damit zwei Ebenen tiefer? Wie setzt ihr das um, wenn ihr merkt, da funktioniert jetzt irgendwas nicht? Gibt es dann da so einen Rückkoppelungsprozess oder wird das brutal durchgesetzt oder verschwindet da jemand im Hintergrund und hofft, was leider sehr oft der Fall ist, und hofft, dass sich das von alleine erledigt? Also diese Fragen die ganz konkrete Kommunikationskultur in den Firmen, da habe ich das Gefühl, daran krankt's. Es krankt weniger an den generellen Prinzipien.
Wobei das ist ja, gilt sowohl für die Regel wie Gesetze, wie auch Prinzipien, die das durchsetzen. Und was ich persönlich jetzt in meiner Beratungspraxis häufig erlebe, dass das Thema Harmoniebedürfnis sehr stark ausgeprägt ist und man das Gefühl hat, in dem Moment, wo man in der, in Anführung, machtvollen Position ist, wird man automatisch nicht gemocht und dass das dazu führt, dass man, ich würde sagen, einfach die kritischen Themen weniger durchsetzt, um dieses Mögen nicht zu verlieren.
Naja, Herr Michailow, ich will es mal ein bisschen brutal sagen. Also jemand, der von morgens bis abends wie so ein Junkie darauf angewiesen ist, die Sympathie von anderen Leuten zu kriegen, da hätte ich meine Zweifel, ob das jemand für eine Führungsposition ist. Also was bedeutet Führung? Führung bedeutet, dass ich verstehe, was meine Rolle ist und diese Rolle dann im Interesse der Gruppe ausübe. Es bedeutet nicht, dass ich nur das mache, wozu alle von vornherein bereits ihre Zustimmung gegeben haben. Und meine Erfahrung im Coaching von Führungskräften ist, eine Führungskraft, und zwar völlig egal, ob das Frauen oder Männer sind, eine Führungskraft, die bereit ist, etwas zu gestalten und die Verantwortung zu übernehmen, die wird sich zwangsläufig damit auseinandersetzen, dass sie nicht von allen Leuten gemocht werden wird. Und das muss man innerlich einfach abhaken. Das bedeutet nicht, dass man nicht an Kriterien gemessen werden soll als Führungskraft, selbstverständlich. Also es muss da eine offengelegte Kriteriologie geben, anhand derer ich einer Führungskraft sagen kann, hör mal, das machst du super, das ist auch toll, aber wieso behandelst du die Leute so unfreundlich oder wieso machst du immer so einsilbige Statements, ohne überhaupt jemals was zu erklären? Weil eigentlich haben wir das festgelegt, dass es Führungskräfte bei uns anders machen. Das ist aber was ganz anderes, als sich wegzuducken und von vornherein erst dann was zu machen, wenn alle anderen mir bereits ihre Zustimmung signalisiert haben.
Was mir bei Ihnen im Buch sehr, sehr gut gefallen hat, Sie unterscheiden zwischen der Person, der Rolle und der Struktur. Und dass das ein sehr wichtiger Unterschied ist.
Naja, also wenn ich in eine Führungsrolle reinkommen soll, dann muss ich mir als allererstes mal überlegen, was genau ist wirklich meine Aufgabe, und das ist mehr als das, was dann da in meinem Anstellungsvertrag drin steht. Also in der Regel ist es ja so, es gibt so einen gewissen Testzeitraum, ich fange an als Führungskraft und sowohl für die anstellende Seite wie auch für mich, da ich jetzt in diese Funktion reinkomme. Ich habe zwar eine Ahnung, um was es da gehen könnte, aber in Wirklichkeit muss ich die ersten 4 bis 6 Monate erstmal auskriegen. Erstens, was wird von mir wirklich erwartet? Wie ist die Situation tatsächlich real, wenn ich die firmeninternen Daten wirklich mal verstanden habe? Und was muss jetzt eigentlich gemacht werden? Und erst wenn ich diese kleine Forschungsreise in meine neue Führungsrolle unternommen habe, dann kann ich eigentlich auch erst sagen, ob ich diese Rolle überhaupt will. Und es gibt Situationen, da müsste ich als beginnende Führungskraft in einer bestimmten Rolle sagen, wenn ich dann die ganzen Facts erstmal kapiert habe und weiß, in welcher Situation ich hier gelandet bin, das kann auch dazu führen, dass ich dann nach 5, 6 Monaten sage, Leute, okay, ich weiß jetzt, um was es hier geht, aber ich bin dafür der Falsche. Oder ihr seid dafür die falsche Firma. Oder das, was mir vorschwebt, das kann hier nicht funktionieren. Das ist aber legitim, ist von beiden Seiten legitim. Das heißt, ich muss mich dann eigentlich nochmal neu entscheiden. Will ich das oder will ich es nicht? Wenn ich es will, dann muss ich mir so eine kleine Outline machen, in der Regel sind da Führungspositionen befristet besetzt, 3 Jahre, 5 Jahre. Dann muss ich mir so ein kleines Programm machen. Also was soll denn jetzt in diesen 3 bis 5 Jahren passieren, wenn ich da tatsächlich eine Leitungsposition habe? Und das kann ich dann mit anderen Leuten besprechen, die vielleicht auf einer ähnlichen Ebene unterwegs sind wie ich oder mit meinem Vorstand. Und dann geht's los. Das heißt, ob ich jetzt temporär in einem Meeting eine Moderationsrolle habe, und zwar nur ein einziges Mal und dann macht's jemand anders, oder ob ich 5 Jahre CEO bin von irgendeinem Maschinenbaubetrieb, ob ich Azubi bin oder ob ich Controller bin irgendwo, ich sollte mir immer, wenn ich da anfange, irgendwo darüber im Klaren sein, was ist denn jetzt wirklich meine Rolle? Und das werde ich nicht gleich am Anfang wissen, das werde ich erst nach ein paar Monaten wissen und dann muss ich mich neu entscheiden, will ich das? Und wenn ich sage, ja, okay, ich will das, dann ergeben sich daraus eine ganze Reihe von Konsequenzen. Zum Beispiel, welche Regeln ich jetzt einhalten muss, dass ich als Azubi andere Regeln einhalten muss, wie als CEO, ist ja klar. Nur die Ernsthaftigkeit, mit der ich diese Rolle dann ausübe, müsste eigentlich dieselbe sein.
Dr. Model, in diesem Kontext der Rollenwahrnehmung, ich bin da sehr, sehr stark der Meinung, wie Dr. Sprenger, dass authentisch zu sein oder authentisch zu wirken absolut unterschiedliche Perspektiven sind. Wie sehen Sie diesen neumodischen Begriff Authentizität im Kontext der Rollenausübung?
Ich muss gestehen, Herr Michailow, ich verwende den Begriff schon überhaupt nicht mehr. Mir ist dieser Begriff zu unscharf. Also was soll das bedeuten? Authentisch. Ja? Ich habe ein Zahnproblem. Mir ist die Füllung rausgefallen. Jetzt gehe ich zu meiner Zahnärztin oder zu meinem Zahnarzt und jetzt ich habe Zahnweh und jetzt soll die mir helfen. Mich interessiert eigentlich nicht, wie vielfältig und reichhaltig die Persönlichkeit dieser Zahnärztin ist. Mich interessiert ein vielleicht zivilisierter Umgangston mit mir als Patient und dann interessiert mich ihre fachliche Kompetenz. Das interessiert mich. Die soll ihren Job gut machen. Ich möchte, dass es nicht mehr wehtut und die sollen mir professionell jetzt eine neue Füllung da reinmachen. Okay, dass die in ihrer Freizeit auch noch Aquarelle malt und dass die sich für Schostakowitsch interessiert oder Geige spielt oder so. Gut, das ist ja okay, ja, aber das muss ich doch gar nicht wissen. Also wer ist derjenige, der uns zurzeit weltpolitisch die allergrößten Probleme mit seiner Authentizität macht? Ja, das ist natürlich Donald Trump. Donald Trump ist aktuell leider, muss man sagen, der Inbegriff eines authentischen Menschen. Der verstellt sich in keiner Weise. Heute hat er die Idee, dann wird das umgesetzt. Morgen hat er die Idee, dann wird was anderes umgesetzt. Dass sich das womöglich innerhalb von einer einzigen Woche dauernd widerspricht, je nachdem, was er für eine Tagesform hat, welche Vorlieben, welche Reflexe er da gerade abarbeitet, weiß niemand so richtig. Aber dass der authentisch ist, daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Also warum sollte ich ein Kriterium wie Authentizität in einem Führungskontext so derartig hochhängen? Ich hänge es inzwischen sehr, sehr niedrig. Die Kriterien, die ich viel wichtiger finde, ist Menschlichkeit, eine gewisse Zielorientierung als Führungskraft, ein Interesse daran, andere Leute mitzunehmen auf diesem Weg und ansonsten eine hohe Professionalität. Wenn jemand hochprofessionell ist und menschlich dabei bleibt, dann würde mir das reichen. Authentisch muss nicht noch dabei sein.
Menschlich dabei bleiben, es gibt ja diesen Spruch, dass die Macht tendiert dazu, die Menschen zu korrumpieren. Wie beobachten Sie das? Herr Professor Schermerli sagt, dass es automatisch, wenn der Mensch in eine Position der Macht reinkommt, das tut etwas mit dem Menschen. Soziodynamisch. Wie sehen Sie, wie sind Ihre Erfahrungen?
Ja, klar, stimmt natürlich. Also wenn jemand eine Machtposition hat, dann verändert ihn das. Selbstverständlich. Aber die andere Seite derselben Medaille ist ja, dass es für Ohnmacht auch gilt. Also wenn ich in einer kompletten, belastenden, traumatisierenden Ohnmachtssituation bin, dann wissen doch alle Therapeuten, die mit solchen Leuten arbeiten, mit schwer traumatisiert Geflüchteten, mit Folteropfern, mit Leuten, die schwerste wirtschaftliche Ausbeutung hinter sich haben. Natürlich sind diese Leute in ihrer Ohnmachtserfahrung verändert. Also, und nur weil jemand solche furchtbaren Erfahrungen gemacht hat, solche miesen Ohnmachtserfahrungen gemacht hat und dann rauskommt aus dieser Ohnmachtserfahrung, ist er damit nicht schlagartig ein besserer Mensch. Und dasselbe gilt natürlich auch für Leute, die in einer Machtposition sind. Also wir könnten es ein bisschen flapsig sagen, wie man es macht, ist falsch. Oder wir könnten es andersrum sagen, wie man es macht, ist es richtig. Ich darf nur nicht naiv sein. Ich muss in Rechnung stellen, dass Macht mich verändert. Ich muss genauso in Rechnung stellen, dass Ohnmacht mich verändert. Also ich muss so oder so, muss ich reflektiert mit meiner Rolle umgehen. Und die spannende Frage ist, welche Prüfinstanzen oder welche kritischen Begleitinstanzen schaffe ich mir selbst, damit diese Machtposition mich nicht zu so einer Art lemurenartiges Geschöpf wie im Herrn der Ringe macht, weil ich die ganze Zeit diesen blöden Ring getragen habe.
Herr Dr. Molle, Sie haben jetzt Ohnmacht mit posttraumatischen Erlebnissen verbunden, so an Beispielen. Sie betreuen ja schon sehr, sehr lange die Führungskräfte, auch in Machtpositionen. Haben Sie nie das Gefühl, dass man da auch in machtvollen Positionen Ohnmacht an Popularität gewonnen hat, ohne gravierende Erlebnisse in der Kindheit oder in der Vergangenheit?
Naja, gut, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Prozentsatz kaputter Persönlichkeiten in Führungspositionen größer ist als unter Leuten, die andere Jobs machen. Das glaube ich jetzt nicht.
Das glaube ich auch nicht. Nein.
Und also für mich ist es eine entscheidende Frage. Da bin ich ja auch in der privilegierten Situation als Coach. Im Grunde bin ich für meine Klientinnen und Klienten selbst so eine Korrekturinstanz. Und für meine Klienten ist meine Klienten müssen sich dabei fragen, will ich tatsächlich, dass der so kritisch mit mir umgeht, wie er es macht? Also ein Coach darf ja kein Ja-Sager sein. Da kommt eine Klientin und ein Klient und in der Regel kommen die ja, weil es irgendein konkretes Problem gibt und dann arbeiten sie da dran. Und dann wird ihnen als Coach wahrscheinlich mehr auffallen, als der Klient jemals thematisiert hat. Dann muss ich darauf eingehen. Kleines Beispiel. Der Klient kommt zum ersten Mal, weil er angeblich ein Personalproblem hat mit irgendeinem Mitarbeiter. Gut, dann lasse ich mal von ihm erklären, in was für einer Firma arbeiten sie überhaupt. Dann erklärt er mir das, merke ich, ist schon ziemlich ungeduldig. Dann frage ich ihn, gut, können Sie mir mal kurz was sagen zu den betriebswirtschaftlichen Eckdaten? In was für einer Situation ist denn Ihre Firma? Stehen Sie unter Druck oder wie sieht es da aus? Dann gibt er mir da ein paar Informationen dazu, dann merke ich, er wird immer noch ungeduldiger. Dann sage ich ihm, Moment, ich bin Ihr Coach, Sie sind mein Klient. Ich kann nicht wissen, was Sie wissen. Es ist ja Ihre Realität. Jetzt frage ich nach und jetzt merke ich, Sie werden immer ungeduldiger und Ihr Aggressionslevel steigt, weil ich nachfrage. Kann es sein, dass dieses Verhalten, dass Sie das auch gegenüber Mitarbeitern in Ihrer Firma haben oder gegenüber Ihren Kollegen in der Geschäftsführung? Und dann sind wir beim eigentlichen Thema. Das heißt, natürlich...
Wie hat er reagiert?
Ja, das ist eine immer wieder vorkommende Situation. Ja, also an so einem Punkt entscheidet sich dann die Zukunft des Coaching-Verhältnisses, weil manche Führungskräfte sind souverän genug und stark genug, um genau zu wissen, dass hier passiert jetzt gerade was Wertvolles. Hier habe ich jemanden, der solidarisch ist mit mir, der mir nichts Böses will. Und der mir trotzdem in meinem eigenen Interesse etwas Kritisches zumutet. Und das ist super. Das brauche ich. Es gibt aber andere, die an dem Punkt dann die Entscheidung treffen, okay, also Moment mal, ich bezahle den und jetzt quatscht er mich so derartig schräg an und findet nicht alles toll, was ich mache. Nee, also mit dem nicht mehr. Da muss ich gestehen, ist mir auch recht.
Das kann ich ja nachvollziehen. Was ich bei Ihnen auch super fand, dass es, wie Sie mit dem Begriff Verantwortung umgehen, dass Verantwortung eine Antwort auf das Vorschussvertrauen ist.
Ja, das ist ja so. Also ich habe ja in meinem Buch eine ganze Reihe von alltäglichen Beispielen für Machtanwendung mal so ein bisschen reflektiert und eine der ganz großen Heldinnen, die ich da auch mit einem eigenen Kapitel dargestellt habe, das ist für mich die Schulbusfahrerin in dem kleinen Dorf, in dem ich wohne. Das ist ein kleines Dorf mit 400 Einwohnern und dieser Schulbus kommt morgens und transportiert dann sammelt die Kinder in sämtlichen umliegenden Gemeinden ein und bringt die dann zur Bahn oder zu weiterführenden Schulen. Das heißt, mit jedem Zustieg in diesen Schulbus drängeln sich da immer mehr Kinder. Am Schluss ist dieser Schulbus voll wie in der Rush-Hour in der U-Bahn in der Großstadt. Und da vorne fährt also diese Schulbusfahrerin. Während in ihrem Passagierraum da hinten diese Kinder alle möglichen Sachen machen. Da verdreschen die sich, da wird der Schulranzen umgeschmissen, da verschüttet jemand was aufs Kissen, da werden Mädchen an den Zöpfen gezogen, alles Mögliche passiert da. Das heißt, in ihrem Hintergrund, während sie fährt, passiert alles Mögliche und sie ist die einzige Instanz, da sind am Ende vielleicht 80 Kinder in diesem Bus, 70, 80 Kinder. Sie ist die einzige Instanz in diesem mobilen sozialen Raum, die erwachsene Regel hat und die dafür zuständig ist, nicht nur, was ja bereits genügen würde, nicht nur, dass sie verantwortungsvoll fährt in einer schwierigen Verkehrssituation, womöglich im Winter, Glatteis, Rush-Hour-Verkehr, jede Menge Idioten unterwegs, unter Zeitdruck. Das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, in ihrem Rücken ist sie für die soziale Ordnung zuständig. Deswegen hat sie dann ein Mikrofon, wo sie dann, wenn sie sieht, okay, da passiert wieder alles mögliche Chaos da hinten, dann holt sie sich das Mikrofon und schreitet ein. Also Ruhe da hinten oder lasst das Mädchen los oder hört auf mit dem Ball oder irgendwas. Und dieser Job einer Busfahrerin, das ist ein solcher unterschätzter Führungsjob. Das ist für mich ein Beispiel für Managementverantwortung. Man muss das mögen. Es gibt eine Menge Leute, die wären von so einem Job als Busfahrerin von einem Schulbus völlig überfordert. Einfach wegen dem Multitasking, was da alles gleichzeitig wahrgenommen werden muss. Und dann macht es so jemand, übrigens ja für kein besonders hohes Gehalt. Und warum tut sich das jemand an? Ja, weil jemand bereit ist, diese Verantwortung zu schultern und zu übernehmen. Und das Vertrauen, das dieser Frau entgegengebracht wird, kommt in erster Linie von den Eltern. Die hält da an diesem Bushalteplatz und dann kommt da ein Kind nach dem anderen von den Eltern an die Bustür begleitet und dann geht das Kind da rein. Das heißt, die Eltern vertrauen darauf, du wirst mein Kind sicher zu diesem Platz bringen. Ich überlasse dir jetzt mein Kind. Ich übergebe dir hiermit die Verantwortung für die Sicherheit meines Kindes. Und auf diesen Vertrauensvorschuss antwortet die Busfahrerin, indem sie diese Verantwortung tatsächlich übernimmt. Sie antwortet auf diesen Vertrauensvorschuss. Ich sehe das täglich hier und ich habe jedes Mal einen enormen Respekt vor so jemanden.
Ja, und das ist ja im Prinzip Leben ihrer Rolle mit der Verantwortung, die in diese Rolle, nicht nur in die Person, sondern in die Rolle hinein projiziert wird. Es gibt aber auch Fälle, wo man gewissen Machtmissbrauch begeht. Wie unterscheidet man zwischen Machtmissbrauch und eine adäquate Machtdurchsetzung? Und wie geht man damit als, sagen wir, Untergebene um?
Naja, das Macht wird dann produktiv, wenn sie auch klare Grenzen hat und sich dessen bewusst ist. Schrankenlose Macht lädt auf eine Weise zu Machtmissbrauch ein, das ist schon fast programmiert. Also, ich meine, wir in vielen Firmen haben wir ja bekannte Einschränkungen von Machtverführungsrollen, die auch allen anderen in der Firma oft bekannt sind. Also was ganz Simples ist, das Zwei-Augen-Prinzip. Also bestimmte Entscheidungen dürfen nur gefällt werden, wenn da noch eine zweite Person ihre Zustimmung gibt. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, aber was ganz Entscheidendes. Ein anderes Kriterium ist die Befristung. Also du kannst eben zunächst mal über die Laufzeit deines Arbeitsvertrags hinaus mehr Zutrauen kriegst du nicht, mehr Vorschuss kriegst du nicht. Also jetzt guck, wie du mit dieser Befristung klarkommst. Und wenn du Mist gebaut hast, dann wird diese Befristung eben endgültig. Dann wird dann nichts verlängert werden. Es gibt Firmen, die haben ein ganz, ganz klares, durchstrukturiertes Regelwerk, was Führungskräfte dürfen und was sie nicht dürfen. Bis hin zur Frage, darfst du mit jemandem zusammenarbeiten, eine Partnerin von dir oder ein Partner von dir? Darfst du Liebesbeziehungen zu jemandem eingehen? Nein, natürlich nicht. Also es gibt eine ganze Menge solcher Regeln. Aber wenn diese Regeln dann eben gebrochen werden, dann fängt der Missbrauch an. Die Kontrollinstanzen dafür, wenn die nicht, ich müsste vielleicht so sagen, im Grunde gibt es dafür zwei Seiten bei dieser Rollenbetrachtung, nämlich externe Kontrolle und interne Kontrolle. Wenn ich selber in der Situation bin, ich habe eine Machtposition und ich merke, es gibt hier weit und breit niemanden, der mich kontrolliert, und ich möchte, dass diese Machtposition produktiv wird, dann muss ich mir Kontrollinstanzen selber schaffen. Ein Beispiel, das ich ja verwende, ist die Triumphzüge der römischen Feldherren. Finde ich immer ein wirklich schönes Beispiel. Ein Feldherr hat irgendeinen großen militärischen Erfolg gemacht, dann darf er, der römische Senat entscheidet, dann darfst du einen Triumphzug haben. Mit allem, ja, also Musik, Militärkapellen, Aufmärsche. Das war eine Form der Ehrung, da haben alle ihr Leben lang davon geträumt. Aber der Witz dabei war, dass auf dem Wagen, auf dem dieser gefeierte Feldherr steht, direkt hinter ihm steht ein Sklave, und zwar genau der Sklave, der ihm die vergoldeten Blätter über den Kopf hält, diesen Siegeskranz über den Kopf hält, und derselbe Sklave flüstert ihm ins Ohr: Denke dran, dass du sterben wirst. Die ganze Zeit, nicht einmal, sondern die ganze Zeit während diesem Triumphzug. Denke dran, dass du sterben wirst. Und genau solche Korrekturmechanismen muss man sich selbst einrichten, wenn es keine externen gibt.
Wie oft erleben Sie das, dass solche Korrekturmechanismen tatsächlich gelebt werden? Ich meine, als Coach sind Sie auch dafür da, so etwas als Reflexionsfläche vielleicht auszuüben.
Ja, das ist so. Also es gibt Klienten, für die bin ich dieser Typ, der neben dem Sieger steht und ihm ins Ohr flüstert: Denk dran, dass du sterblich bist. Das ist im Grunde ist das fast eine Definition des Coaches. Du bist nah bei deinem Klienten und du musst ihn mit der Realität konfrontieren. Und das um auf Ihre Frage zu antworten, wie oft erlebe ich das bei Klienten in Führungspositionen, muss ich sagen, ich erlebe es relativ häufig, weil eine Menge Leute, die ein großes Know-how haben und in Führungspositionen landen, übrigens in der Wirtschaft häufiger als in der Politik, die sind sich schon darüber im Klaren, dass sie in der Gefahr sind, einen Schießschadenblick auf die Wirklichkeit zu entwickeln. Also die wissen genau, ich muss aufpassen als Führungskraft, dass ich kein Tunnelverhalten bekomme. Also mich einerseits, natürlich gehört Fokussierung auch zur Arbeit, aber andererseits darf ich nicht mich selbst blinder machen, als es für die Aufgabe nötig ist. Und dafür brauche ich externe Instanzen. Und die verschaffen sich auch, gut arbeitende Führungskräfte verschaffen sich sowas.
Mit jedem Abo wächst unser Podcast und Top-Gäste sagen noch schneller zu. Abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke und wir liefern die besten Köpfe. Versprochen.
Haben Sie sich mit dem Thema Demut in diesem Kontext der Macht beschäftigt? Weil das, was Sie bezeichnen, ist eigentlich ein Ansporn, an Demut zu denken.
Herr Michailow, das ist für mich und für die Klienten, mit denen ich arbeite, ein ganz großes Thema. Weil wenn ich eine Führungsposition nur dazu nutze, meiner eigenen Eitelkeit Zucker zu geben, das ist pubertär. Das ist unerwachsen. Also es gibt solche Leute, ja, nur hat es mit tatsächlicher Führung überhaupt nichts zu tun. Also zu verstehen, ich übernehme eine Position, ich investiere alles, was ich habe an persönlicher Energie und an Know-how und an Zutrauen, ich investiere das alles, aber ich mache es doch nicht, damit einfach nur ich ein schönes Leben habe. Ich mache das deswegen, damit ich eine übernommene Aufgabe zum größten Nutzen für möglichst viele Leute übernommen habe. Und das hat was, das hat manchmal fast was Asketisches. Also ich übernehme einen Dienst. Und das können Außenstehende oft nicht genug würdigen, dass da jemand tatsächlich etwas übernommen hat, was weiterreichende Konsequenzen hat, als den Außenstehenden klar ist.
Und ich kann jetzt die Politik nicht einschätzen, auch wenn ich jetzt meine persönliche Meinung dazu habe, aber wir haben ja nicht unbedingt eine Machthierarchie in der Wirtschaft, sondern eher Kompetenzhierarchie. Das heißt, die Tendenz ist eindeutig da, je kompetenter der Mensch, desto, und je extrovertierter, muss man ja sagen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er in der Kompetenzhierarchie aufsteigt, unter guten Rahmenbedingungen.
Naja, also ich will es mal so sagen, Herr Michailow, ich würde mir wünschen, dass das so wäre. Aber es gibt leider auch eine Menge Arbeitsbereiche, jedenfalls bei den Fällen, mit denen ich zu tun habe, da sehe ich schon eine Menge Arbeitsbereiche. Da gibt es eine fachliche Kompetenz, aber fachliche Kompetenz heißt noch lange nicht, dass man daraus automatisch eine Führungskompetenz ableiten kann.
Eindeutig nicht. Wird ja auch jemand, nicht unterrichtet, ja.
Ja, eben, klar. Also aber es passiert laufend, dass diese Verwechslung stattfindet. Also da ist jemand ein super Forscher in seinem Labor und arbeitet da allein an seinen Laborproben. Toll, dann kriegt er irgendeine Drittmittelfinanzierung, dann kann er 10 Leute anstellen, okay, dann ist der Output schon größer. Dann wächst das Ganze, dann sind es nicht mehr 10 Leute, dann sind es 30, dann sind es 50, dann sind es 100 Leute. Dann macht er einen riesigen Umsatz mit seiner Forschungsleistung und versteht nicht, dass er inzwischen eine völlig andere Arbeit macht als seinerzeit als Forscher im Labor ganz allein mit seinen Laborproben. Weil jetzt 100 Familien von ihm abhängig sind und eine riesige wirtschaftliche Verantwortung inzwischen entwickelt worden ist, Verantwortungslast entwickelt worden ist. Und darauf ist er nicht vorbereitet worden. Und das muss er noch, und es gibt viele Fälle, da wird es eben auch gar nicht gut gemacht. Sodass man sich schon irgendwann fragen müsste, Mensch, du bist jetzt in so einer Führungsposition gelandet, aber das, was du gut kannst, das machst du schon gar nicht mehr. Und das, was du in dieser Führungsposition jetzt anrichtest, das hast du nie gelernt und das machst du auch nicht gut.
Man sagt ja, wenn man den besten Vertriebsmann oder Vertriebsfrau zum Vertriebsleiter macht, verliert man zwei Positionen, den besten Vertriebsmann und den guten Vertriebsleiter.
Ja, Herr Michailow, das ist, genauso ist es. Genauso ist es. Und das betrifft fast alle Branchen. Also die Fachleute, die gut in ihrem Fachgebiet sind, die macht man immer wieder zu Unrecht zur Führungsposition. Oder man lässt sie allein mit den neuen Anforderungen in dieser Führungsrolle.
Oder man begleitet sie nicht auf diesem Wege, die neuen Kompetenzen dazu zu lernen. Das ist ja auch interessant im Fußball zu beobachten. Wir haben jetzt ein paar Trainer, die selbst früher erfolgreiche Spieler waren. Das heißt, die waren Fachexperten, aber man darf nicht einen Club trainieren, ohne eine Managementschule durchlaufen zu haben. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Komposition in Anführungszeichen, ja, wo die fachlich.
Ich auch. Also sie merken es ja übrigens auch. Also ein Spieler, der eine Trainerfunktion übernimmt, ohne eine Trainerausbildung gemacht zu haben, ohne den ganzen Hintergrund, der dazugehört, ohne auch die strategische Reflexion gelernt zu haben. Mittelfristig sind das keine erfolgreichen Leute. Also die haben dann vielleicht anfänglich mal einen Erfolg. Aber wenn man sich mal den langfristigen Durchschnitt anschaut, dann funktioniert das in der Regel nicht.
Ich habe noch einen interessanten Gedanken formuliert in Bezug auf Ungehorsam als oberste Pflicht eine Führungskraft. Können Sie den ausführen, bitte?
Ja, also es muss Grenzen geben. Also ich bin als Führungskraft, ich verkaufe mich ja nicht als Führungskraft mit 100% meiner Persönlichkeit. Ich stelle meine Kompetenz, meine fachliche Kompetenz zur Verfügung. Ich stelle meine Arbeitskraft zur Verfügung. Aber was ich nicht zur Verfügung stelle, sind meine moralischen Standards. Das stelle ich nicht zur Verfügung. Mit denen komme ich schon. Natürlich wird sich da das eine oder andere vielleicht leicht modifizieren oder ändern, aber ohne einen Kompass sollte ich nicht auf die Brücke und ein Schiff steuern. Und wenn die Eigentümer einer Firma oder das Umfeld einer Firma oder die Investoren einer Firma oder wer auch immer, wenn die mir die Fortsetzung meiner Führungsposition nur ermöglichen, indem ich meine eigenen moralischen Standards verraten müsste, dann würde ich meinen Klienten empfehlen, okay, also jetzt musst du die Reißleine ziehen. Also du darfst dich nicht selbst korrumpieren. Natürlich ist es ganz nett, wenn du ein hohes Jahresgehalt hast, aber du musst doch noch in den Spiegel gucken können und dir morgens im Spiegel sagen können, okay, ich mache das gern, dafür bin ich da. Aber wenn ich jedes Mal anfangen muss, zweifeln, es gibt ja einen schönen Satz aus dem Neuen Testament dazu, das ist ein Schlüssel für sowas. Da warnt Jesus seine Schüler davor, die ganze Welt zu gewinnen, aber die Seele zu verlieren. Und das darf Führungskräften auch nicht passieren. Man muss die eigene Seele verteidigen.
Es gibt ja aktuell einen sehr, sehr beliebten Begriff Selbstführung. Wenn wir jetzt aus der Perspektive der Machtposition das betrachten, wo es um Fremdbeherrschung geht, im gewissen Sinne, dann ist Selbstbeherrschung die Basis dafür. Wer sich selbst nicht beherrscht, wird auch die Fremdbeherrschung nicht ausüben können.
Ja, so ist es. So ist es. Ich meine, Sie haben es doch, im Grunde geht es da auch um einen ähnlichen Mindset, wie bei vielen Sportlern jetzt bei der Olympiade. Also was mich bei dieser Olympiade am meisten beschäftigt hat, waren nicht die Leute, die Goldmedaillen gewonnen haben und keine Probleme hatten, weil sie so eine outstanding Leistung hatten. Das fand ich gar nicht so interessant. Was ich viel interessanter fand, waren die Leute, die eine krachende Niederlage erlitten haben oder die bei der letzten Olympiade eine krachende Niederlage erlitten hatten oder schwer krank waren und nicht starten konnten, im letzten Augenblick zurücktreten mussten wegen jemand anderem, ausgerutscht sind, verletzt waren und jetzt ihr Comeback hatten. Wie die damit umgegangen sind, was sie da erlebt haben, wie die ihre eigene Resilienz aufgebaut haben, und das geht nur mit einer ganz, ganz strengen, klaren Auseinandersetzung mit sich selbst. Das bedeutet erstens, ich muss wissen, wer ich selbst bin, was mich ausmacht und wo meine Schwächen und Stärken sind. Die Stärken sollte ich noch stärker machen, aber die Schwächen darf ich nicht vergessen. Ich muss mich mit ihnen auseinandersetzen. Ich muss eine humane Form des Umgangs mit meinen eigenen Schwächen finden, aber ich darf sie nicht ignorieren. Und das ist bei Führungskräften natürlich ganz genauso. Ich sage immer ein kleines Beispiel, was ich selber erlebt habe. Ich habe ein Namensgedächtnis wie ein Sieb. Und als ich das erste Mal Geschäftsführer war und auf großen Verkaufsmessen unterwegs war, da sind mir dauernd Leute entgegengekommen, die mich freundlich gegrüßt haben. Ich habe keine Ahnung gehabt, wer das ist. Hab dann halt so ein bisschen fake-mäßig zurückgegrüßt. Aber eigentlich war ich lost. Bei der nächsten Messe hatte ich eine Mitarbeiterin dabei, die hat die alle gekannt. Die hat die alle vorher recherchiert, die hat sich die Gesichter eingeprägt, die wusste ganz genau. Wir sind nebeneinander den breiten Gang lang gegangen und dann habe ich schon wieder gesehen, da kommt jemand, der lächelt schon wieder so derartig. Dann wusste die, meine Mitarbeiterin, schon, okay, Boss ist lost. Dann hat die mir so zugeflüstert, Hamaya Firma sowieso. Okay, dann konnte ich ihn mit Namen begrüßen und damit war mein ganzer Stress weg. Das heißt, das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Aber ich habe gewusst, das ist meine Schwäche und ich muss diese Schwäche hinterfüttern. Ich brauche da eine externe Hilfe. Das war in dem Fall meine Mitarbeiterin. Und das können Sie jetzt noch in ganz andere, auf ganz andere Dimensionen hochrechnen. Es gibt Leute, die Führungskräfte, die wissen, die verstehen nicht, wann sie zu viel quatschen. Deswegen organisieren die sich dann in Meetings jemanden, wahrscheinlich immer dieselbe Vertrauensperson, die immer, wenn die dann eine Weile geredet haben und es wird zu lang, dann heben die auf einmal das Handy hoch. Oder irgendein verabredetes Zeichen. Und dann weiß diese Führungskraft, okay, ich quatsche schon wieder zu viel. Ich muss so schnell wie möglich die Bremse reinhauen. Und das von sich selbst zu wissen, wo sind denn meine Schwächen und wie kann ich mir da jetzt eine Korrektur einbauen, das, finde ich, gehört schon zur Aufgabe von Führungskräften dazu.
Ich vermute, dass sehr, sehr viele Führungskräfte, die zu Ihnen kommen, auch sich mit dem Thema Niederlagen und Resilienzstärkung beschäftigen. Ja, weil diese Antifragilität, glaube ich, in heutiger Zeit mehr als denn je gefragt ist. Haben Sie auch klare Tipps, wie man so die eigene Resilienz steigert?
Ja, Herr Michailow, das ist ja eines der großen, ich wollte mal sagen, das ist für Führungskräfte, nicht nur für Führungskräfte, es ist für uns alle vielleicht das größte Thema überhaupt. Also ich erlebe Dinge, die furchtbar verletzend sind, die eine tiefe existenzielle Niederlage bedeuten. Und manche Leute werden in diesen Situationen gebrochen. Und schaffen es nicht mehr, wieder aufzustehen. Und andere Leute kommen gestärkt aus solchen Situationen raus, haben daran neue Fähigkeiten entwickelt. Für die ist es so schmerzlich, dieser Einschnitt war, aber es ist der Beginn von etwas Neuem. Und was, wie daran schuld ist, da bin ich mir...
Genetisch sind sie ja schon 50% prädeterminiert. Von der Seite ist das ja okay, man kann nur 50% beeinflussen.
Ja, gut, wie hoch auch immer der Prozentsatz sein mag, aber jedenfalls gibt es da ein großes Geheimnis. Wenn ein Klient zu mir kommt und dieses Anliegen hat, ich habe eine schwere Niederlage erlebt und wie soll ich denn jetzt damit umgehen? Da würde ich mal unterscheiden, Soforthilfe, also Emergency Room Hilfe und eine mittelfristige Hilfe. Die mittelfristige Hilfe finde ich eigentlich die Entwicklung eines unternehmerischen Mindsets.
Was meinen Sie damit?
Damit meine ich, wenn ich mein Leben lang als existenzieller Angestellter unterwegs bin oder als existenzielle Angestellte, dann bin ich jemand, der kann fachlich ganz hervorragende Ergebnisse erzielen. Ich warte aber immer darauf, dass jemand kommt und mir sagt, was ich jetzt machen soll, was ich als nächstes machen soll und was ich vielleicht, wo ich die Richtung ändern sollte oder wohin es jetzt wieder geben soll. Aber es muss immer jemand kommen, der mir irgendeine Form von Hinweis gibt oder vielleicht sogar eine freundlich verbrämte Anweisung. Dann kann ich zur großen Form auflaufen, aber solange das nicht passiert, eher nicht. Da würde ich sagen, das sind existenzielle Angestellte. Das ist kein schlechtes Leben. Es ist nur ein anderer Mindset als existenzielle Unternehmerinnen und Unternehmer. Weil existenzielle Unternehmerinnen und Unternehmer warten auf niemanden. Die sind selbst initiativ.
Ich mag diesen Begriff, sei CEO deines eigenen Lebens.
Ja, ich sehe das genauso. Also ich übernehme eine Firma nicht, weil ich mich jetzt an diese Firma verkaufe. Ich übernehme die Leitung einer Firma deswegen, weil ich als mein eigener existenzieller Unternehmer bewusst die Entscheidung treffe, okay, euch gebe ich meine Kompetenz und meine Leidenschaft für 3 Jahre oder für 5 Jahre. Ihr glaubt vielleicht, dass ihr so toll seid, dass ihr mich jetzt für den Rest meines Lebens eingekauft habt. Ich als mein eigener Unternehmer oder meine eigene Unternehmerin weiß aber, ihr kriegt das jetzt hier für diesen befristeten Zeitraum. Und ansonsten agiere ich auf diesem Markt, wie Unternehmerinnen und Unternehmer auf diesem Markt agieren. Also wenn mein Know-how, meine Dienstleistung woanders besser aufgehoben ist, da werde ich völlig mitleidslos zu jemand anderem gehen. Und wer das steuert, ist doch nicht mein sogenannter Arbeitgeber. In Wirklichkeit ist es mein Kunde. Und ich als mein eigener, als der Herr meiner eigenen Lebensfirma, ich entscheide, wo es als nächstes hingeht. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied im Mindset, weil dann kann ich auch mit Niederlagen anders umgehen. Nämlich deutlich entdramatisiert. Also wenn ich ein Produkt auf den Markt bringe und die Kunden kaufen es, aber irgendwann kaufen sie es nicht mehr, dann ist doch kein dramatischer Vorgang, dass ich mir als Unternehmer dann überlege, okay, woran lag denn das jetzt, dass es nicht mehr gekauft wird? Zu teuer? Ist die Konkurrenz mir davon gezogen? Stimmt der Vertriebskanal nicht? Also ich mache mir Hands-on-Fragen, aber ich stelle mich nicht als komplettes menschliches Wesen in Frage. Und so kann ich auch einen Karrierebruch sehen. Da kann ich einen Schritt zurückgehen und mir überlegen, okay, gut, also der Kunde A, der will jetzt deine Leistung nicht mehr, aber es ist doch nur ein Kunde. Also nur in Anführungszeichen. Jetzt guck ich, was gibt es denn noch für Kunden? Vielleicht gibt es für die bisherige Dienstleistung, die ich da angeboten hatte, gar keine Kunden mehr. Dann muss ich mir überlegen, gut, vielleicht brauche ich aus meinem Portfolio, die meisten Leute haben ein riesiges Portfolio, vielleicht muss ich jetzt in meinem Portfolio eine neue Kombination von Angebot entwickeln für andere Kunden. Und los geht's.
Herr Dr. Modlin, das, was Sie bezeichnen, ist eine exzellente Darstellung des Wissens. Ja, man sagt ja, wir sind Erkenntnisriesen und Umsetzungszwerge. Also der Reinhold Messner sagt, es geht um die Selbstermächtigung, weil wir jetzt vom Begriff Macht so viel sprechen. Die Frage ist, das von Ihnen gehört zu haben, und jetzt greife ich einen sehr alten Begriff, der negativ besetzt ist aufgrund der Gesetzgebung, ich AG. Aber am Ende des Tages geht es um meine ich AG, wo ich der CEO bin. Und ich habe Dienstleistungsportfolio oder Leistungsportfolio, das ich anbiete. Wie kann ich das aber im tagtäglichen Umfeld tatsächlich so umsetzen, dass ich mich selbst ermächtigt fühle und nicht nach 2 Coaching-Sessions mit Ihnen das wieder verdränge? Wo sind da die Verinnerlichungstipps?
Naja, also zunächst mal finde ich eigentlich, also ich würde ungern von einer Ich-AG reden, sondern den schöneren Begriff finde ich eigentlich eine Ich-GmbH.
Okay.
Und zwar deswegen, ja, ist aber ein Unterschied. Weil das Schöne an einer GmbH ist, nach dem deutschen GmbH-Recht müssen Sie ja einmal pro Jahr eine Gesellschafterversammlung machen. Das gehört zur GmbH. Und das Schöne an so einer Ich GmbH, an so einer unternehmerischen Lebens GmbH, für die ich mein eigener CEO wäre, sogar noch mein eigener Eigentümer. Das Schöne an so einer GmbH ist, ich bin ja verpflichtet, einmal im Jahr eine Gesellschafterversammlung zu machen. Und wenn das nur eine einzige Person ist, dann muss diese einzige Person eine Gesellschafterversammlung mit sich selbst machen. Und davon bin ich ein großer Freund. Also einmal im Jahr eine Gesellschafterversammlung mit sich selbst zu machen. Das bedeutet, ich ziehe mich an irgendeinen Ort zurück, übrigens völlig egal aus welcher Branche, ich ziehe mich an irgendeinen Ort zurück, wo ich nicht erreichbar bin, für überhaupt niemanden, für mindestens einen Tag, besser sind 2 oder 3 Tage. Ein Tag ist es Minimum. Und dann hocke ich mich da an den Tisch und nehme mir einfach einen Stapel DIN A4-Blätter und diese DIN A4-Blätter, die teile ich in der Mitte und links über die linke Spalte schreibe ich drüber Plus und in die, über die rechte Spalte schreibe ich Minus. Und dann schreibe ich da einfach mal auf, was läuft gut in meiner aktuellen Führungsposition oder was läuft schlecht in der aktuellen Führungsposition. Hört sich ein bisschen simpel an, ist aber für Führungskräfte alles andere als simpel. Das ist ein ganz, ganz wertvoller Vorgang, weil da stellt sich nämlich dann ganz schnell raus, dass solange das Plus und das Minus sich einigermaßen die Waage hält, kann ich mir überlegen, okay, brauchst du noch ein paar kleinere Modifikationen, aber ansonsten ist es ja in einem gewissen Gleichgewicht. Solange aber diese Minusseite immer größer wird und mir ganz leicht viele Sachen auf der Minusseite einfallen, auf der Plusseite aber immer weniger, habe ich ein Problem. Dann muss ich mir wirklich überlegen, okay, also hier scheint jetzt strategisch was, da gibt es einen strategischen Handlungsbedarf. Ich muss jetzt irgendwas machen. Ich kann mir für so einen, das ist also Schritt 1 meiner internen Gesellschafterversammlung mit mir selbst. Schritt 2 ist, ich muss mir einen Gesprächspartner, vielleicht sogar mehrere Gesprächspartner dazu holen. In der Regel ist es nicht meine Partnerin oder mein Partner, mit dem ich zusammenlebe, sondern irgendein Profi von außen. Das kann ein Coach sein, muss aber kein Coach sein. Kann ein Kollege aus einer anderen Firma sein, muss aber nicht. Ist alles Mögliche denkbar. Und den lade ich dann bei so einer internen Gesellschafterversammlung mit mir selbst für einen befristeten Zeitraum ein. Ganz wichtig, ich hock mich nicht mit dem hin und trinke Kaffee 3 Stunden. Open End. Sondern ich sage dem, hör zu, ich bin jetzt gerade an einer wichtigen strategischen Frage. Kannst du mal für 2 Stunden von so und so viel bis so und so viel dazukommen? Okay, was ist das Ganze, was hat das Ganze für einen Sinn? Das Ganze hat den Sinn, dass meine Routine, mit der ich ein Jahr terminlich ganz leicht komplett zukleistern kann, dass meine Routine mindestens einmal im Jahr einen Break kriegt. Und nur der Break und das ein paar Schritte zurücktreten von meiner täglichen Arbeitsintensität, nur das ermöglicht mir einen Blick auf das Gesamtsystem. Das muss ich mir also einplanen. Und sehr wichtig ist, ich muss mir klar machen, das sind nicht Ferien oder Urlaub. Das ist ein Management-Act. Und so muss der auch in meinem Terminkalender drinstehen. In Krisensituationen reicht nicht mal eine Gesellschafter pro Jahr mit mir selbst. Da muss ich es vielleicht alle 6 Monate machen. Je größer der externe Druck ist, umso öfter muss ich es machen. Und natürlich, Ihre Frage war ja, was kann ich denn da an Korrekturen für mich selbst organisieren? Also wie diszipliniere ich mich selbst? Wie organisiere ich meine Selbstdisziplin?
Weil man muss ja Ihr Kapitel Beschlussmagie gelesen haben. Etwas beschlossen auf der Gesellschaftsversammlung heißt noch nicht erfolgreich umgesetzt.
Ja, und deswegen ist es auch wichtig, das ist auch eine Erfahrung aus solchen GmbH-Gesellschafterversammlungen, wenn da ein Beschluss getroffen wird, dann müssen 2 Spalten hinten dran stehen. Und hinter der, also da steht dann der Beschluss und dann steht in der Spalte hinten dran, wer ist verantwortlich? Und dann steht in der 2. Spalte hinten dran, bis wann? Und bei der nächsten Gesellschafterversammlung mit mir selbst, spätestens dann, ist das der erste Tagesordnungspunkt. Was war beschlossen? Bis wann? Warum ist es nicht passiert? Ja, vielleicht war ja die Frist unrealistisch. Gut, dann modifiziere ich die Frist. Aber wenn es nicht an der Frist lag, an was lag es denn dann? Ja, muss ich mir vielleicht so einen unangenehmen Gesprächspartner wie Michailow oder Modler ans Bein binden.
Ja, wenn man sich wirklich das antun möchte, das ist ja auch ein Willensakt, ja, tatsächlich so konsequent dran zu bleiben. Ich habe eins gelernt, dass die Konsistenz auf Dauer die Intensität immer schlägt. Ja,
ja, so ist es auch. Ist auch meine Erfahrung.
Herr Dr. Modler, Sie sind ja schon sehr lange in diesem Job und in diesem Ich-GmbH-Beruf. Gab es ein paar neue Erkenntnisse, die Sie vor, sagen wir, 30 Jahren hätten ganz anders eingeschätzt, wo sie sagen, das waren ein paar Mythen, die über Führung oder übers Leben ich selbst entzaubert habe.
Also was mir in letzter Zeit immer wieder auffällt, ist, als ich selber meine erste Führungsposition in einem mittelständischen Betrieb als Geschäftsführer übernommen hatte, da habe ich so insgeheim vermutet, dass wahnsinnig viele Leute diesen Job haben wollen. Dass es da so ein Gedrängel gibt. Dass die allermeisten Leute auch so ein Gestaltungsinteresse hätten, wie ich eins hatte. Und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, das ist nicht der Fall. Also es gibt eine ganze Menge Leute, die möchten vielleicht die Ehre haben. Oder sie möchten das Gehalt haben. Oder sie möchten das dicke Auto haben. Oder das Chefzimmer. Aber die Rolle, damit man etwas gestalten kann.
Die Verantwortung.
Die Verantwortung, das wollen viele überhaupt nicht. Da war, sagen wir mal, da war ich noch jung und naiv. Inzwischen bin ich deutlich älter und nicht mehr so naiv, aber gutes Führen finde ich immer noch toll.
Herr Dr. Modler, wenn Sie sich vorstellen, dass Ihr Buch in Hall of Fame aufgenommen wird und Sie dürfen unter dem Buch auf dem Podest einen einzigen Satz niederschreiben. Welcher Satz wäre das?
Mal überlegen. Steh zu deiner Verantwortung.
Schön. Schön. Ich bin ein großer Fan der Selbstverantwortung, ja, Selbstermächtigung. Und deswegen ist das ehrlich gesagt auch befreiend, wenn man weiß, dass man 100% von dem gegeben hat, was man geben konnte. Der Rest liegt nicht in eigener Hand. Ja.
Genau, genau. Herr Michailow, sehe ich auch so.
Herr Dr. Modler, vielleicht eine Frage zu Ihrer Lebenserfahrung in Bezug auf die Bücher, die Sie gelesen haben. Gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben wirklich geprägt hat?
Naja, also das, was mich am allermeisten geprägt hat, das ist natürlich ein Buch, das mit Management nur sehr entfernt was zu tun hat. Das ist die Bibel. Das ist völlig klar. Und zwar nicht nur das Neue Testament, sondern wirklich auch das Alte Testament. Das ist ein ungeheurer erzählerischer Stoff, mit so wahnsinnig vielen
Metaphern.
Ja, und auch die Schicksale, die Lebensgeschichten, die sie da mitkriegen. Also was mich immer fasziniert, besonders fasziniert hat, das war die Jakobsgeschichte. Der Jakob, der sich mit seinem Bruder überworfen hat und sich dann nach langer Zeit wieder trifft mit diesem Bruder und Angst hat vor seinem Bruder, weil er ihm das Erbe gestohlen hatte. Und da treffen sie sich an einem Fluss und er hat sein Vieh in Sicherheit gebracht auf die andere Seite vom Fluss und geht dann auf die hiesige Seite, um sich mit seinem Bruder zu treffen. Aber bevor sein Bruder kommt, wird er in der Nacht von einem Unbekannten überfallen. Und dann kämpft er mit diesem Unbekannten die ganze Nacht. Und als der Morgen kommt, im Morgengrauen, will der Unbekannte gehen? Und dann sagt Jakob, nein, ich lass dich nicht. Dann sagt er will weg. Ja, dann sagt Jakob, ich lass dich erst, wenn du mich segnest. Und der andere verwendet einen unfairen Ringergriff und renkt ihm die Hüfte aus. Und Jakob hängt trotz der Schmerzen, hält er ihn fest, bis sein Gegner ihn segnet. Dann verschwindet er. Dann trifft sich Jakob mit seinem Bruder. Und von dem Tag an hinkt Jakob. Also das ist kein strahlender Held, sondern er hinkt. Er ist den Rest seines Lebens behindert und wird zum Stammvater Israels. Und diese Figur, ein verwundeter, beschädigter Typ, der seiner Vision folgt und ein großes Schicksal hat, das finde ich einfach großartig.
Ja, das ist eine enorme Tiefe in solchen Geschichten, wenn man das aus der Perspektive des Sinnes hinter dem Sinn betrachtet und nicht nur erzählerisch auffasst.
Ja, ja, genau.
Herr Dr. Modler, man bekommt ja immer wieder einen sehr guten Ratschlag oder erteilt einen guten Ratschlag. Gibt es aus Ihrem Erleben einen Ratschlag, den Sie als den besten Ratschlag Ihres Lebens bezeichnen würden? Oder andersrum, stellen Sie sich vor, Sie dürften dem Peter mit 21 eine SMS schicken, 160 Zeichen, und da dürfte ein Ratschlag drin sein. Was wäre das?
Der Peter hätte so einen Ratschlag per SMS nicht beachtet. Aber wenn jemand zu ihm gekommen wäre, vor dem er Respekt hätte haben können, jemand Lebenserfahrenes, der ihm ganz ernsthaft in einer guten Minute einen Rat gibt, das hätte er ernst genommen. Und der Rat wäre vielleicht gewesen: Such dir die richtige Frau aus.
Ja.
Oder wenn man es allgemeiner sagen will, Augen auf bei der Partnerwahl.
Ja, immer noch eine der teuersten oder der günstigsten Entscheidungen des Lebens, ja. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Und dann die abschließende Frage, die ich jedem Gast stelle. Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Ich muss die Talente, die ich geschenkt bekommen habe, komplett zur Verfügung stellen.
Schön. Da sind wir auf dem gleichen Pfad unterwegs, Herr Dr. Modler. Ich bedanke mich herzlich für ein ermächtigendes Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag.
Ja, Herr Michailow, wünsche ich Ihnen auch.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.